Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eDogs, dein Hunde-Podcast. Mein Name ist Julia und heute geht es weiter mit unserer Reihe zum Thema Krebs beim Hund. Und wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende der Reihe angekommen und sprechen heute über das Thema Begleitung von Tierhaltern bei Krankheit und Trauer bei und um ihre Hunde. Und ich freue mich sehr, Sonja, dass du heute hier bist. Stell dich doch einmal vor.
Ja, ich freue mich auch sehr. Danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne.
Genau, ich bin Sonja, ich bin Gründerin von Trauer um mein Tier und ich biete eben Krisenberatung an und auch Trauerbegleitung und bin zusätzlich auch Partnerin bei der Plattform Krebs beim Hund und biete da eben auch Unterstützung an von Menschen, deren Hunde eben betroffen sind von der Diagnose Krebs.
Wie kam es dazu? Kanntest du Leni schon vorher?
Nee, sie hat mich über einen glücklichen Zufall gefunden, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und es hat einfach komplett gepasst. Also ich kann ja noch ein bisschen was zu meinem Hintergrund sagen. Ich bin ausgebildete Trauer- und Sterbebegleiterin und auch psychologische Beraterin und habe mich dann vor einiger Zeit eben auf dieses Thema spezialisiert, weil ich, kann man sich denken, Hunde sehr, sehr, sehr liebe, Tiere generell. Und zu mir haben immer wieder Menschen in die Begleitung gefunden, die eben sehr, sehr gelitten haben. Also entweder, weil das Tier sehr erkrankt ist oder eben nach Verlust eines Tieres. Und ja, oft hat diese Trauer in unserer Gesellschaft noch nicht so Raum. Und da habe ich dann gemerkt, da ist echt ein großer Bedarf einfach da. Und ich finde das Thema so wichtig. Und ja, freue mich, dass das immer sichtbarer werden kann und darf gerade, das Thema.
Ja, auf jeden Fall. Dann können wir eigentlich schon mal direkt an die Rolle des Hundes anknüpfen. Wie hat sich das über die Jahre überhaupt verändert?
Ja, also früher waren Hunde ja eher Nutztiere, ne? Also sowohl zur Jagd oder eben auch als Wachhunde, ne? Die haben auf das Haus aufgepasst. Und der emotionale Stellenwert hat sich einfach komplett verändert. Also heute sind Hunde ja wirklich größtenteils vollwertige Familienmitglieder und für ganz, ganz viele Menschen wirklich so das Ein und Alles, ne? Also wenn man jetzt mal an einen älteren Menschen denkt, der vielleicht auch gar nicht so viele andere Kontakte hat im Leben, ja, oder keine Familie mehr oder ähnliches, oftmals ist der Hund so die größte Stütze und der engste Gefährte, der beste Freund. Aber es hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Also es gibt ganz viele junge Menschen, wo das genauso ist. Und die Bindung ist ja einfach unheimlich intensiv. Und für viele Menschen ja auch Kinderersatz und Sonstiges. Und das meine ich nicht negativ. Also Hunde sind einfach, ja, stehen uns einfach extrem nah und begleiten uns eben auch durch Krisen, durch Lebenskrisen. Und wenn dann dieser Hund weg ist, dann bricht alles zusammen. Also das hat sich sehr verändert, der emotionale Stellenwert. Und damit eben einhergehend auch, klar, eine wachsende Industrie. Ne? Es gibt immer mehr Angebote für Hunde, weißt du ja selber. Von Hundephysiotherapie bis Mode, bis spezielles Futter und auch die Trauerkultur. Also auch das ändert sich. Also vor 20 Jahren, ich glaube, da hätte sich noch keiner vorstellen können, dass es Trauerbegleitung oder eben auch Krisenbegleitung speziell für Hundebesitzer gibt. Und auch was das Thema Abschiedsrituale angeht und so weiter, da war einfach gar kein Raum für da. Das wurde komplett belächelt. Und mittlerweile gibt es da ja immer mehr Angebote auch.
Ja, das also habe ich auch schon teilweise echt mitbekommen, dass es wirklich belächelt wird, also auch wirklich heute noch. Aber da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen mit Leni gemeinsam, dass es ja beispielsweise, wenn jetzt jemand aus dem Familienkreis stirbt oder so, dann, also die Trauer ist nochmal, finde ich, eine ganz andere, weil ein Hund einfach 24 Stunden bei einem ist und dann, also es fällt einfach so ein großer Teil des Lebens dann weg. Das ist nochmal einfach eine ganz andere Art von Trauer.
Ja, also das ist ganz wichtig, was du sagst. Das ist eben dieser krasse Kontrast auch, was ich ganz oft erlebe bei den Menschen, die zu mir kommen, ne, die selber wirklich in der größten Krise sind und völlig umgehauen von der Trauer und in ihrem Umfeld aber überhaupt nicht ernst genommen werden, ne? Und es dann eben oft so heißt, ja, aber pff, komm, ne, war doch nur ein Hund irgendwie. Oder ja, komm, dann holst du dir halt einen neuen. Und da wird eben genau das, was du jetzt beschrieben hast, dieses, dass man ja mit dem Hund 24/7 im Grunde meistens zusammen ist, ne, und den ganzen Alltag zusammengestaltet, die ganze Liebe, die man teilt, das wird dann einfach ja nicht gesehen und oft belächelt. Und das ist halt nicht nur schade, sondern auch insofern gefährlich, als dass es die Trauer noch sehr verstärken kann und den Schmerz, ne, weil eben kein Raum dafür da ist. Und das macht was mit einem Menschen. Also wenn jetzt deine Mutter verstirbt oder wer auch immer aus deinem Umfeld, da wird einem zumindest auch da nicht oft nicht genug, ne, und nicht lange genug. Das ist ein anderes Thema, Trauer in unserer Gesellschaft. Man soll ja immer funktionieren. Aber zumindest gibt es da ja gewisse Strukturen auch, dass man sich frei nehmen kann, auch wenn nicht lange genug und so weiter. Wie gesagt, anderes Thema. Aber bei einem Tier fällt das halt komplett weg und man stößt oft auf absolutes Unverständnis und das ist schmerzhaft.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also bei uns gerade, also in der Firma ist es nochmal was anderes. Bei eDogs, wir haben ja fast alle eigentlich Hundebezug und beziehungsweise auch Pferdebezug, also eHorse und eDogs gehört ja zusammen. Und da ist das Verständnis glücklicherweise schon ja, sehr sensibel und da wird auf jeden Fall drauf geachtet. Wir hatten jetzt auch gerade den Fall bei einer Kollegin, da ist das Pferd verstorben und also da haben auch alle vollstes Verständnis für, was natürlich sehr schön ist, aber ja, es ist eben nicht überall so und...
Ja, also es ist total schön zu hören, dass es eben das auch gibt, aber genau, das ist glaube ich leider noch, ich hoffe noch, die Ausnahme, weil wie gesagt, das erleichtert einem eben das Trauern, also die Trauer ist natürlich trotzdem da und die ist schmerzhaft und die ist schlimm, aber... wenn man sie ausleben darf und wenn man auch das Mitgefühl spürt und das Verständnis seines Umfeldes, dann kann man da nochmal anders mit umgehen und das auch anders verarbeiten, als wenn man so das Gefühl hat, ich muss das jetzt hier wegdrücken und ich kann das gar nicht erzählen, ich kann gar nicht auf der Arbeit sagen, es geht hier gerade um meinen Hund und deswegen kann ich jetzt nicht zur Arbeit kommen, weil dann über mich gelacht wird. Ne? Das ist einfach eine zusätzliche Belastung dann.
Und also kannst du vielleicht nochmal konkret sagen, warum jetzt die emotionale Begleitung von Tierhaltern da so wichtig ist?
Ja, also wie wir es ja jetzt auch besprochen haben, es ist einfach, also wir können ja unterscheiden, einmal jetzt bei einer schweren Diagnose, ne, wie eben Krebs, da verliert man ja erstmal den Boden unter den Füßen. Ne? Also man hat erstmal die Diagnose, man ja, weiß oft gar nicht ein und aus und steht vor vielen Entscheidungen, was jetzt Therapiemöglichkeiten angeht. Man ist absolut in Sorge, man hat Ängste. Das ist eine schwierige Situation. So, und wenn man da jemanden an seiner Seite hat, der mit einem einfach auch die Gedanken sortieren kann und schauen kann, was jetzt der beste Weg ist, auch für den Hund, aber eben auch für den Menschen, der zu dem Hund gehört, dann ist das unheimlich hilfreich. Und im Trauerfall eben genauso. Also gerade bei dem Thema Trauer um ein Tier, Trauer um einen Hund, wie ich das schon sagte, ne, wo die Sichtbarkeit oft nicht so da ist. Das ist unheimlich hilfreich, wenn man merkt, okay, da ist jemand, der versteht das nicht nur, was ich gerade durchmache emotional, aber der hat auch zusätzlich noch Techniken und Ideen, um diese Trauer wirklich so zu verarbeiten, dass der so ein bisschen der Stachel gezogen wird, ne, und dass ich einfach an der Stelle weiterkomme und in Frieden kommen kann mit dem Thema und mein Leben einfach in Frieden weiterleben kann und gleichzeitig aber dann auch mit meinem Hund verbunden bleiben kann. Also was ich ganz oft erlebe, und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, also aus persönlicher Erfahrung, das Schlimmste ist ja oft dieses Gefühl, ich muss jetzt den Hund von mir abschneiden. Ne? Der ist jetzt weg und ich darf den nicht mehr lieben. Und ja, der ist weg, der ist jetzt wie ausradiert. Und dabei zu sehen, ich kann trauern und ich kann die Trauer zulassen und mich auch damit befassen, mit diesem Verlust. Und gleichzeitig kann und darf ich aber auch verbunden bleiben. Und dass diese Liebe auch da bleiben kann. Und das, oder die bleibt ja da, die geht ja nicht einfach weg. Und das ist eben unheimlich hilfreich.
Ja. Und wie würde das jetzt so konkret aussehen, wenn ich jetzt, sag ich mal, betroffen wäre und mit dir in den Kontakt treten würde? Wie genau wäre so der Ablauf?
Ja, also auch das hängt dann davon ab, ne, jetzt in welcher Situation du dich befindest. Wenn du jetzt erstmal die Diagnose hast, dann kann ich mit dir halt einfach die Situation sortieren und die verschiedenen Wege angucken, was eben für den Hund das Beste ist, was für dich das Beste ist. Ich kann dich stabilisieren in deinem Zustand. Also ich kann mal ein Beispiel geben. Ich habe letzte Woche einen Anruf erhalten von einer Frau, die war völlig aufgelöst. Sie hatte zwei Hunde ursprünglich und einer ist eben verstorben. Und sie hat gesagt, sie kommt so dermaßen nicht mit diesem Schmerz klar. Sie ist nur noch am Weinen und dass ihr Hund, der leidet, also der verbliebene Hund, der leidet ja sowieso auch, weil er den anderen Hund verloren hat. Aber sie merkt richtig, wie ihre Trauer sich auf diesen Hund auswirkt. Also wenn sie den dann zu ihrem Mann bringt, dann kommt er eigentlich recht, ja, im Normalzustand wieder. Und wenn er dann länger bei ihr ist, dann hört er auf zu fressen, ne? Weil er so belastet ist durch ihre Trauer. Das spürt er ja auch. Und da ist es eben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen total hilfreich und wichtig, dass eben der Mensch, der die Diagnose erhält, für seinen Hund, gestützt wird emotional und dass dann einfach der anstehende Weg klarer ist und alles mehr in, ja, in Frieden beschritten werden kann. Und wenn die Situation so ist, dass es klar ist, dass der Hund sterben wird, also dass es zu einem Abschied kommt, dann kann man auch da ganz viel machen und ganz viel auffangen und man kann diese letzte Lebensphase anders gestalten, also bewusster gestalten, ne? Und das wiederum hilft dann aber auch dann später bei der Trauer, weil man dann auf diese Erinnerungen zurückgreifen kann und weil man, ja, weil man einfach präsenter war in dieser Phase. Das macht ganz viel. Und wenn aber jemand zu mir kommt, der seinen Hund schon verloren hat, auch da, das kann man ganz, ja, toll auffangen und da kann man ganz, ganz viel machen. Also selbst wenn zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo der Hund gestorben ist, jetzt nicht großartig irgendwas gemacht wurde mit Abschiedsritualen und so. Das kann man alles nachholen. Also das ist eigentlich ja zeitlich gar nicht gebunden, ne? Da kann man wirklich auch kreativ werden und das ist schön zu sehen, dass es da viel gibt, was man machen kann.
Ja, ich hatte jetzt mich selber auch mal informiert. Also ich habe jetzt keinen Hund, ich habe zwei Katzen. Aber bei Menschen macht man das ja zum Beispiel auch, wenn der Mensch noch lebt und beispielsweise älter wird. Man beschäftigt sich ja schon mit dem Thema, was passiert, wenn der Mensch mal nicht mehr da ist? Wie sieht die Beerdigung aus? Welche Wünsche hat man da? Und ich habe mich jetzt tatsächlich auch schon informiert. Also man kann ja jetzt mittlerweile auch seine Tiere einäschern lassen. Und also das finde ich auch eine sehr schöne Möglichkeit. Und da gibt es ja auch ja, die Möglichkeit, auch eine, ja, wie so eine kleine Beerdigung oder so einen kleinen Abschied abzuhalten. Das finde ich auch sehr schön, dass das mittlerweile möglich ist.
Total, ja, und das ist ganz spannend zu sehen, also wie sehr sich das entwickelt, gerade in den letzten Jahren, dass es da immer mehr Angebote gibt. Ich finde das super und das betrifft dann auch nochmal die erste Frage, ne, wie sich eben der Stellenwert auch des Hundes in der Gesellschaft verändert hat. Und daran sieht man es ja, ne, an diesen Angeboten, dass wir einfach viel bewusster umgehen mit dieser Beziehung zu unseren Hunden.
Hast du irgendwie auch, wenn jetzt jemand bei dir anruft, hast du irgendwie ja Tipps, wann man so den richtigen Zeitpunkt ja abpasst? Also manchmal hat man ja das Glück, dass der Hund wirklich einfach nur einschläft und das friedlich vonstatten geht, sage ich mal. Aber es ist natürlich auch oft so, dass es mit viel Leid verbunden ist und der Tod halt auch eine schlimme Erfahrung sein kann. Hast du da irgendwelche ja Tipps?
Also du sprichst jetzt von Euthanasie, ne? Dem
Genau,
Einschläfern.
ja.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also zum einen, also es ist natürlich ein sehr, sehr sensibles Thema, ne? Das ist ganz klar und irgendwie auch Segen und Fluch zugleich. Also Segen natürlich, weil man damit dem geliebten Tier wirklich auch viel ersparen kann, wenn da ganz viel Schmerzen, ganz viel Leid ist. Und gleichzeitig ist es auch ein Fluch, weil man dann diese Entscheidung treffen muss. Und das ist ja so die schlimmste Entscheidung eigentlich, die man überhaupt treffen kann. Man nimmt sich ja selber das Liebste, das will ja keiner, ne? Das ist völlig klar. Und genau weil das so eine super sensible Entscheidung ist, muss man da eben natürlich ganz genau abwägen. Und es hilft zum einen, also ich würde das so ein bisschen trennen. Ich würde einmal auf der ganz sachlichen Ebene versuchen da ranzugehen und wirklich zu schauen, okay, ne, was sagt der Tierarzt so? Was ist jetzt die Diagnose? Wie lang ist der Hund in Behandlung? Was gibt es noch für Möglichkeiten, medikamentös oder eben auch nicht? Sind die Möglichkeiten ausgeschöpft? Was ist die Empfehlung dieses Tierarztes? Ne, so. Dann vertraue ich diesem Tierarzt? Also habe ich ein gutes Gefühl dabei oder habe ich so das Gefühl, weiß ich jetzt nicht. Da würde ich im Zweifelsfall wirklich auf mein Bauchgefühl hören und eine Zweitmeinung einholen. Und dann, was man selber sehr gut machen kann, was ich immer empfehle, ist, dass man so eine Lebensqualitätsskala anfertigt. Weil wenn man so im Alltag in dieser Situation steckt und diese Entscheidung treffen muss, auch das kenne ich aus persönlicher Erfahrung, das ist oft wie so eine Achterbahn, ne? Dann irgendwie in der einen Woche denkt man, okay, jetzt es geht irgendwie gar nicht mehr. Und gerade wenn man sich so durchgerungen hat, beim Tierarzt anzurufen und das wirklich schon in Gedanken durchspielt, dann geht es dem Hund auf einmal besser. Also das habe ich selber auch erlebt. Und dann denkt man, ah, okay, dann kommt die ganze Hoffnung wieder zurück, ne? Und dann denkt man, ah, okay, es ist noch nicht so weit. Und dann geht es dem Hund wieder schlechter. Und es ist so ein Auf und Ab. Und man steckt ja mittendrin. Und dann hilft es total, dass man so einen Schritt zurückgeht, indem man die Dinge aufschreibt. Also dass man wirklich aufschreibt, okay, wie geht's dem Hund Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ne? Und dass man über einen längeren Zeitraum macht und schaut, wie sieht's mit dem Fressen aus? Hat er noch Spaß, ne? Also am Spiel? Also ist die Anteilnahme am Leben noch da oder zieht er sich immer weiter zurück? Wird er immer passiver? Liegt er nur noch in der Ecke, wirkt traurig, merkt man die Schmerzen? Also dass man dann das wirklich mal so ganz sachlich mit Distanz betrachtet, aufschreibt und dann auch zurückverfolgt. Also, dass man schaut, wie war es vor einer Woche, wie war es vor 2 Wochen. Und dann merkt man manchmal eine Entwicklung, die man so im Eifer des Gefechts gar nicht so sieht, weil es eben so schwankend ist. Also, das würde ich sehr, sehr empfehlen. Und dann auch, das sage ich auch immer, also wir sind ja, das hattest du vorhin ja auch schon gesagt, mit unseren Hunden 24/7 zusammen, mehr oder weniger, ne? Vielleicht mal ein paar Stunden nicht, aber genau. Und letztendlich kennen wir unseren Hund ja auch besser, als der Tierarzt das tut. Der Tierarzt sieht den Hund in den 5 Minuten, 30 Minuten oder wie auch immer, wo wir in der Praxis sind. Und die Meinung ist auch total wichtig, gar keine Frage, unbedingt. Aber ich glaube, wenn wir da selber noch mal ganz bewusst reinfühlen und uns irgendwie auch mit unserem Hund verbinden, dann kann man auch da viel spüren. Das heißt jetzt nicht, dass man dann wie so eine Eingebung haben muss, ach ja, völlig klar, ne, der Hund will das oder auch das. Nein, aber es kann eben sein, dass zum Beispiel der Tierarzt sagt, okay, wir versuchen jetzt das, weiß ich nicht, 54. Medikament, ne, und das geht schon noch. Und man selber spürt aber ganz deutlich, der Hund, der kann nicht mehr. So, dem geht es echt nicht gut. Und da würde ich im Zweifelsfall immer ganz tief in mich reinhören. Ja, genau. Also diese Sachen würde ich, glaube ich, alle kombinieren. Und mit jemandem darüber sprechen hilft natürlich auch sehr, der das mit einem sortiert. Und auch der Austausch mit anderen Menschen, die in ähnlichen Situationen sind oder waren.
Und wie du schon gesagt hast, also ich finde, einmal sieht man das, also im Optimalfall, finde ich, sieht man es an dem Blick des Hundes. Ich finde, da kann man schon immer sehr viel dran festmachen, wie der einen anschaut. Und wie du schon gesagt hast, die Sachen aufzuschreiben, also wie ist es jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Und das kann ja auch dem Tierarzt helfen, weil oft ist es ja so, wenn man kommt in die Praxis und dann hat der Hund erstmal Adrenalin, weil ja, Stresssituation, der Hund fühlt sich nicht wohl und man ist ja oft nicht lange beim Tierarzt, dann zeigt der Hund sich halt ja wieder gesünder, als er dann zu Hause wirklich ist.
Total, ja. Der hat dann so einen Adrenalinschub, ne, so auch stressbedingt und kann dann schon mal anders wirken, als er zu Hause ist, definitiv, ja. Also auch da gibt es verschiedene Dinge. Zum einen würde ich wirklich empfehlen, dass man diese letzte Lebensphase ganz, ganz bewusst gestaltet. Also wirklich nochmal schaut, hängt natürlich davon ab, wie der Zustand des Hundes ist, was kann der noch, ne? Wie geht es ihm. Aber dass man wirklich schöne Momente schafft, ganz bewusst schöne Momente schafft. Also wirklich die Zeit noch nutzt. ja, die man hat zusammen und so präsent ist einfach. Und auch da ist eben die emotionale Begleitung des Hundebesitzers oftmals so wichtig und so hilfreich, weil man kann schwer, oft kann man schwer präsent sein in dem Moment, wenn man so von Sorge zerfressen ist, weil man ja wirklich so dieses Chaos im Kopf hat und ne, dann nur noch sitzt und verzweifelt ist und dann ist man irgendwie gar nicht mehr bei seinem Hund. Und wenn man da ein bisschen stabilisiert ist, kann man oft diese Phase bewusster wahrnehmen und eben auch gestalten. Und das ist eben sehr hilfreich. Ne? Und auch nochmal, man kann auch, also das können ja so ganz einfache Dinge sein, dass man dem Hund bewusst sein liebstes Essen gibt. Ne? Vielleicht auch was, was er lange nicht gegessen hat, weil er auf Diät war, weil es besser für seine Gesundheit war. Aber das ist ja dann vielleicht auch jetzt in der letzten Lebensphase, also wenn es ganz zum Ende hingeht, auch egal. Ne? Sondern dann geht es nur noch darum, eine schöne gemeinsame Zeit miteinander zu haben. Und ja, man kann sich auch innerlich ein Stückchenweise schon verabschieden, indem man, also man kann ja auch mit seinem Hund sprechen, das kann man auch hinterher noch machen, ne? Aber das sind so Sachen, da kann man wirklich seinem Gefühl folgen. Und ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass man seine Liebe so ausdrücken kann, ne? Dass man bei seinem Hund ist, dass man den streichelt, dass man einfach da ist und da war. Und erfahrungsgemäß hilft einem das dann später total in der Trauer.
Ja, es ist ja aber auch oft der Fall, dass Hundebesitzer auch Kinder haben. Das ist ja auch ein schwieriges Thema, also sowohl beim Mensch, wie man sagt, ja, also wenn die Person noch nicht verstorben ist, das Kind darauf vorzubereiten oder eben, ja, wenn die Person verstorben ist, dann das zu kommunizieren. Hast du da ja irgendwelche Erfahrungswerte, wie man das am besten bei Kindern machen kann?
Ja, total. Also das ist ein riesiges Tabuthema, ne? Also Trauer und Tod und Sterben ja sowieso in unserer Gesellschaft und mit Kindern auch ganz, ganz stark. Also viele Menschen haben so den Hang, das von Kindern wegzuhalten und haben halt Angst, dass sie die Kinder irgendwie stark belasten mit etwas, was sie nicht verstehen. Aber meiner Erfahrung nach, und das ist auch meine Empfehlung, also Kinder verstehen einfach ganz, ganz viel. Also oft viel, viel mehr, als wir so denken. Es kommt nur darauf an, wie man das so transportiert. Und was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man ehrlich ist, ne? Dass man nicht irgendwie anfängt, die Dinge ganz blumig und komisch zu umschreiben, wo dann eigentlich das Kind das gar nicht verstehen kann. Man muss natürlich schauen, wie alt das Kind ist, ne? Dass man das Ganze altersgerecht macht. Aber wichtig ist im Grunde immer, da ehrlich zu sein. Und man kann ja vieles erklären. Also wenn der Hund noch lebt, wenn er sehr krank ist, dann kann man auch das erklären. Er ist jetzt krank, ne? Das sieht das Kind ja auch, ne? Und wenn das Tier stirbt, dann kann man auch gerade mit dem Kind ganz schöne Abschiedsrituale machen. Also es kann auch sehr hilfreich sein, wenn das Kind mit dabei sein kann. Also wenn der Hund dann stirbt oder auch bei der Einschläferung tatsächlich, das hängt immer sehr vom Einzelfall ab, ne? Das muss man alles abwägen. Aber das kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein, weil der Mensch an sich kann den Tod oft nicht begreifen, wenn er ihn im wahrsten Sinne des Wortes nicht anfassen kann, wenn er ihn nicht sehen kann. Also wenn jetzt ein Mensch einfach weg ist, zum Beispiel, ja, und der einen Unfall hat und der ist einfach weg, dann sitzen wir da oft noch und gucken aufs Telefon und denken, der ruft gleich an. Und also wir können das einfach nicht begreifen. So. Und wenn wir den Menschen selber tot gesehen haben, wovor wir alle Scheu haben und wie gesagt, auch in der Gesellschaft wird das oft einfach so weggedrängt, dann kann unser System das auf einer ganz anderen Ebene begreifen, wenn wir jemanden anfassen, der kalt ist. Das ist eigentlich was sehr ganz Natürliches und dadurch kann unser Unterbewusstsein das auch richtig verarbeiten. Und bei Tieren ist das genauso. Und auch wenn zum Beispiel ein Tier stirbt und ein anderes Tier ist dabei, auch da ist es ganz wichtig, dass das Tier sich von dem anderen Tier verabschieden kann. Also auch da, ich kann mich erinnern, als ich selber Kind war, mein erstes Tier war ein Kaninchen. Und das ist später an Krebs gestorben tatsächlich. Und wir hatten auch einen Hund. Und als das Kaninchen gestorben ist, hat der Hund ganz aufgeregt an diesem Kaninchen geschnüffelt. Also der war richtig zittrig. Und der hat das aber verstanden. Also ich kann das schwer erklären, warum ich denke, dass der das verstanden hat. Aber Das ist so.
Ich kann das nachvollziehen. Das hat man ja auch oft bei Hunden. Also, dass man denen auf jeden Fall zeigen soll, dass der Hund jetzt nicht mehr lebt. Also nochmal das Tier mit nach Hause nehmen und dem Hund das zeigen, weil sonst ist es dann auch eben so, der Hund trauert dann, weil der andere Hund weg ist und der weiß gar nicht, was passiert ist. Und oft
Genau.
nimmt das dann schon ja die erste Trauer in Anführungszeichen, sage ich mal, wenn der Hund mitbekommt, okay, ich habe das jetzt gesehen und der ist nicht mehr da und kann das sozusagen akzeptieren und besser greifen.
Ja, genau. Und das ist bei Kindern nämlich ganz genauso. Also wenn das irgendwie möglich ist und das Kind kann den Hund nochmal anfassen und merkt, okay, der ist kalt. So, da ist einfach was passiert. Das ist jetzt anders als vorher. Und nicht irgendwie, dass man sagt, ja, der ist jetzt für immer eingeschlafen oder so. Also da muss man auch sehr vorsichtig sein. Das kann zum Beispiel Ängste wecken bei kleinen Kindern vor dem Schlafen, so nach dem Motto, dann wache ich nie wieder auf. Also, ne, deswegen, wie gesagt, meine Empfehlung ist, dass man da wirklich transparent ist. Und also für Menschen, die sich da noch weiter einlesen möchten, ich habe auch zum Beispiel einen Blogartikel zu diesem Thema, wie man seinen Kindern das ja wirklich altersgerecht und empathisch gut einfühlsam erklären kann. Das findet man auf meiner Homepage auch. Ja.
Was ich schade finde, das bekomme ich halt auch gerade bei Kindern mit, dass auch so ein gewisser Ekel, sag ich mal, vor dem Tod besteht. Also es muss jetzt nicht das eigene Tier sein, aber wenn man zum Beispiel an der Straße mal einen toten Hasen sieht oder so, dass da ein Ekel vor ist. Und das finde ich schade, weil es ist ja noch der gleiche Körper. Also das ist ja eigentlich, ich weiß nicht, also weißt du, woran das liegt?
Ja, das ist total kulturell geprägt, ne? Also, wir haben ja ganz am Anfang auch schon drüber gesprochen, irgendwie dieses Thema generell Sterben, Tod, oder ich habe das schon mehrfach gesagt, das ist ja einfach ein Tabuthema, ne, bei uns. Das ist einfach ein Tabuthema und das wollen die meisten Menschen nicht sehen und sich damit auch nicht befassen. Und das ist auch nachvollziehbar, ne? Das ist sehr angstbesetzt. Aber das macht was mit einem und auch wenn man dann mit dem Tod konfrontiert ist. Und letztendlich ist aber der Tod das Natürlichste, genau wie die Geburt, und gehört mit zum Leben. Wir können uns auf den Kopf stellen und können das nicht ändern. Und Kinder, die dann zum Beispiel mit Ekel reagieren, die sind natürlich geprägt durch ihr Umfeld und durch ihre Eltern, wie sie damit umgehen. Also ich gehe stark davon aus, dass wenn man jetzt als Elternteil ganz bewusst mit seinen Kindern umgeht, und das kann man ja auch schon machen bei einem toten Regenwurm oder so, ne? Oder wenn man dann eben einen toten Vogel sieht und wenn man da anders drauf reagiert und eben nicht mit Ekel, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass auch das Kind diesen Ekel nicht empfindet. Also das ist ja aber ganz oft so, man sieht irgendwo einen toten Vogel und dann sagt die Mutter irgendwie so, ah, fass das nicht an, igitt, ne, weil man Angst hat vor irgendwelchen Bakterien und so. Das ist auch wieder verständlich, aber das kann man dann eben auch anders erklären dem Kind. Und wir sehen das ja auch an anderen Kulturen, wie mit dem Tod umgegangen wird. Also so ein Klischeebeispiel, aber ich habe selber in Mexiko gelebt, deswegen fällt mir das jetzt ein. Es wird halt immer genannt, ne, dieser Tag der Toten. Und ich habe das halt selber erlebt und war selber auf einem Friedhof nachts, wo man dann mit Essen, mit Kerzen, mit Blumen auf den Gräbern sitzt und sich eigentlich recht freudig unterhält. Und es ist ein anderer Umgang mit dem Tod. Oder in wieder anderen Ländern werden ja sogar Verstorbene wieder ausgebuddelt, ne, und mit an den Tisch gesetzt und zu gewissen Feierlichkeiten. Also ich will damit nur sagen, das sind Beispiele, dass dieser Ekel oder wie wir den Tod empfinden oder mit dem Sterben umgehen, das ist eben was ganz stark gesellschaftlich geprägtes. Und ich habe aber den Eindruck, dass das auch momentan aufbricht, also auch in Deutschland, und weil es immer mehr alternative Angebote gibt, eben auch für Menschen, aber auch für Tiere, für Hunde. Und da sieht man, dass da was in Gang kommt, dass viele Menschen mit dem, wie es ist und wie es war, nicht mehr zufrieden sind.
Wenn mein Hund jetzt verstorben ist, was kann ich machen, um die Erinnerung zu bewahren? Also vielleicht kannst du da ein paar Beispiele nennen.
Ja, genau. Das ist immer ganz davon abhängig, was einem so gefällt. Das ist immer eine Typfrage. Was man zum einen machen kann, was den meisten Menschen eigentlich sehr, sehr hilft, ist, sich bewusst einen Erinnerungsort zu schaffen. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Hund zur Einäscherung gegeben hat, dann hat man ja sowieso, ne, so eine kleine Urne. Und dann kann man sich überlegen, ne, stelle ich mir die auf den Schrank oder in den Garten oder wie auch immer und kann sich da so einen Platz schaffen. Aber man braucht dafür auch keine Urne. Das kann man auch mit einem Foto machen, das kann man mit einem Stein machen, den man schön bemalt. Oder man kann einfach schauen, was tut mir gut. Aber es hilft total, wenn man einen Ort hat, an den man bewusst hingehen kann und an dem man sich dann mit seinem Hund verbinden kann oder eine Kerze anzünden kann. Man kann auch eine Erinnerungsbox gestalten oder ein schönes Fotoalbum. Man kann Abschiedsrituale entwerfen und die durchführen. Also da auch nochmal Hinweis auf meine Blogartikel. Ich habe da ganz viele kreative Ideen auch, die, wenn man in der Situation ist, einem weiterhelfen können. Aber es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man bewusst die Verbindung nicht versucht zu kappen, sondern sich selber erlaubt, diese Verbindung auch zu halten und trotzdem zu trauern. Und man kann auch mit seinem verstorbenen Hund reden, ne? Das ist gar kein Problem. Man kann, während man spazieren geht oder wie auch immer. Und gleichzeitig würde ich immer schauen, sich selber zu stabilisieren. Also, dass man darauf achtet, dass man sich gesund ernährt oder dass man überhaupt isst, ne? Dass man guckt, wie ist es mit dem Schlaf, bewegen, rausgehen und ja, sich auch austauschen mit anderen Betroffenen. Genau, ja.
Genau, zu dem Thema, gibt es da irgendwelche Netzwerke oder Communities? Also hast du da Empfehlungen?
Ja, klar. Also jetzt gerade bei dem Thema Krebs beim Hund natürlich die Plattform Krebs beim Hund. Ne, die ist super, weil die so breit aufgestellt ist.
Leni hat mir heute noch geschrieben. Also mittlerweile gibt es auch eine Facebook-Gruppe. Die können wir gerne auch nochmal verlinken. Also ja, wenn sich da jemand austauschen möchte.
Ganz genau. Also sowohl die Homepage ist halt total super, weil einfach verschiedene Themen ja dort unter einem Dach sich befinden sozusagen. Als auch diese Facebook-Gruppe. Und dann biete ich persönlich auch eine Trauergruppe an. Immer donnerstags ist das, die ist online. Und genau, das findet man auf meiner Homepage, aber es ist auch verlinkt über die Plattform Krebs beim Hund. Und das ist halt einfach auch total hilfreich, weil man dann sieht, ich bin nicht alleine mit diesem Schmerz. Und es ist auch vor allen Dingen, das ist so wichtig, dass man nicht nur rational weiß oder dass jemand einem sagt, sondern man spürt durch die Erfahrung, es ist normal, wie ich mich fühle. Und meine Trauer ist normal. Weil das habe ich ganz, ganz oft, also wirklich, dass Menschen, wenn sie dann mit mir gesprochen haben, sagen so, oh, ich bin so erleichtert, weil ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, ob ich irgendwie nicht normal bin. Weil eben, wie wir das ja am Anfang auch hatten, oft so im Alltag gespiegelt wird, dass diese Trauer nicht normal ist. Also, oder wenn die Trauer sehr schwer ist um ein Tier, dass da irgendwas mit einem nicht stimmt. So, ne? Wie gesagt, hol dir doch einen neuen Hund. Und dieses zu erleben und zu spüren, so hey, es gibt ganz viele andere Menschen, die genau in dieser Sekunde genauso trauern wie ich, das ist total heilsam. Ja.
Ja. Also ich kann es auf jeden Fall jetzt nach dem Gespräch auch mit dir nur empfehlen. Also ich finde, du hast eine total beruhigende Ausstrahlung. Ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Also das kann ich auch jetzt aus eigener Erfahrung nur empfehlen.
Ja, ich danke dir.
Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du heute hier warst. Es war sehr, sehr schön mit dir und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen damit abholen konnten und da auch ein bisschen Kraft schenken können.
Ich bedanke mich auch bei dir, dass ich da sein durfte und dass wir das Thema sichtbar machen können. Und ich möchte als letztes noch allen Menschen, die jetzt gerade zuhören und die vielleicht gerade verzweifelt sind, eben aufgrund einer schweren Diagnose oder die sich in Trauer befinden, denen möchte ich Mut machen. Also A, dass sie, wie ich es gerade gesagt habe, dass sie nicht alleine sind. Und B, vor allen Dingen, dass es Wege und Möglichkeiten gibt, diese Gefühle zu verarbeiten, sodass man wieder das Gefühl hat, dieser Stein im Magen, ne, dass der sich auflösen kann, dass man wieder man kann wieder atmen und dass es da einfach Hoffnung gibt, das möchte ich den Menschen nochmal sagen, genau.
Ja, finde ich einen sehr, sehr schönen Abschlusssatz. Vielen Dank dafür.
Super, ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.